Ja, hallo, wunderschönen guten Tag wieder mal. Ihr seid beim richtigen Sender, Radio X, richtiger Monatstag für die Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr und da demzufolge die richtige Sendung, Umweltmagazin bei Radio X Greenpeace Frankfurt. Radio X findet ihr 91,8 DAB Plus oder als Livestream unter www.radiox.de. Und schon mal der Hinweis wieder zu Beginn auf die Audiothek Radio X Plus 7. Da könnt ihr die Sendung ab morgen nachhören, wenn ihr früher weg wollt. Vielleicht das eine oder andere nochmal hören wollt, um es in Erinnerung zu behalten und so weiter und so fort. Ja, wir hoffen auch heute auf eine spannende und erkenntnisreiche Sendung. Wildnis im urbanen Raum, gibt es das und wenn ja, wo? Wildnis in Frankfurt ist der Titel von Band 87 der Reihe Senckenberg Buch. Verfasst wurde das Buch von Frau Dr. Indra Starke-Ottich aus Weimar an der Lahn und Herrn Professor Dr. Georg Zitzka vom Institut Ökologie, Evolution und Diversität an der Goethe-Universität und Abteilung Botanik und molekulare Evolutionsforschung am Senckenberg-Forschungsinstitut und Naturmuseum. Gemeinsam mit ihrem Team haben sie sich nach den kleinen und großen Wildnisräumen in der Stadt auf die Suche nach der verlorenen, in Klammer, Wildnis gemacht und diese beschrieben. Und ja, es gibt sie, diese Wildnis. Wo sie zu finden sind, diese Wildnisräume, was sie kennzeichnen, darüber spreche ich in der heutigen Sendung mit dem Herrn Professor Dr. Zitzka. Schönen guten Tag, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben in unseren heiligen Hallen.
Guten Tag.
Und dann ist noch der Robert, jetzt muss ich mit dem Nachnamen, Flachenecker, so genau, Entschuldigung, aber ich hatte mich so auf den Vornamen konzentriert. Mit dem Studio, er ist bei der Greenpeace-Gruppe hier in Frankfurt aktiv und beschäftigt sich mit Naturfotografie. Robert, herzlich willkommen.
Ja, hallo, dir. Ich soll fragen, ich bin freiwillig hier.
Okay, schön. Sollst du sagen. Okay. Sehr schön.
Ja, guter. Ich auch.
Ja, okay. Ja, schon mal, das trägt zur Entspannung bei, hoffe ich doch mal. Herr Zitzka, was wird denn unter Wildnis verstanden? Im Buch wird da zwischen alter und neuer Wildnis unterschieden. Worin besteht denn der Unterschied? Aber zunächst mal die erste Frage, was wird unter Wildnis allgemein verstanden?
Ja, also da wird Verschiedenes drunter verstanden. Wildnis ist so ein Begriff eigentlich der Umgangssprache, den kennt jeder, vielleicht vergleichbar mit Savanne oder Wüste. Und man kann da eigentlich verschiedene Zugänge oder Definitionen unterscheiden. Einer wäre aus der biologischen oder Natursicht. Da gibt es einmal die Sichtweise Wildnis als vom Menschen weitestgehend unbeeinflusste Flächen. Das sind in der Regel große Schutzgebiete. Es gibt aber dann auch die Wildnis, die sich weniger sozusagen dadurch definiert, dass sie auch schon lange unbeeinflusst ist, sondern die über einen gewissen Zeitraum unbeeinflusst ist und dadurch sich eigentlich durchaus von ursprünglichen Lebensräumen unterscheidet, aber eben dennoch dieses Wildniselement der freien Entwicklung der Natur oder der Vegetation bietet. Und um diesen zweiten Typ von Wildnis, um den geht es in der Stadt, das ist klar, kann es keine riesigen, vom Menschen völlig unbeeinflussten
Flächen. Also mit dem zweiten meinen Sie die neuen Wildnisräume?
Ja, also man kommt nochmal dazu, alte und neue Wildnis ist nochmal ein anderer Begriff, der in dem Zusammenhang geprägt wird, zum Beispiel für Wildnis in der Stadt. Da kann man nämlich unterscheiden, dass man Relikte hat von sehr naturnahen, ursprünglichen Lebensräumen. Das wären zum Beispiel Waldrelikte oder Feuchtlebensräume. Und dass es aber auch neue Wildnis gibt, das eben auf anthropogenen Standorten, also vom Menschen geschaffenen Standorten, zum Beispiel alten Industriestandorten, die jetzt brachgefallen sind, sich dann naturfrei entwickeln kann und dann neue Wildnis entsteht, die sich durchaus dann auch charakteristisch in ihrer Artenzusammensetzung unterscheidet von der alten Wildnis.
Also ich wollte gerade noch fragen, also neue Wildnis bedeutet nicht zwingend, dass das neu eingeführte oder sich angesiedelte Flora- oder Faunaarten handelt, sondern einfach, was sich niederlässt.
Ja, also es hat zunächst mal nichts mit der Frage der Einwanderungsgeschichte der Arten zu tun. Neueinwanderer, Alteinwanderer, sondern es geht im Prinzip darum, sind das eben Habitate, die schon sehr alt sind und einigermaßen in ihrem ursprünglichen Zustand noch existieren, alte Wildnis, oder sind es Lebensräume, die sich neu gebildet haben vor Jahrzehnten? Ein ganz bekanntes Beispiel sind Industriebrachen, zum Beispiel im Ruhrgebiet, oder nicht mehr genutzte Gleisflächen. Und wo sich aber sozusagen dann im Prozess ungestört wieder Natur entwickelt.
Also kann man Wildnis auch mit Naturentwicklung gleichsetzen?
Ja, also diese zwei Fragen, die spielen bei Wildnis immer rein. Einmal kann man danach gehen, entspricht es noch den ganz ursprünglichen Lebensräumen, bevor der Mensch überhaupt eingegriffen hat. Das ist ein Aspekt, den kann man in der Stadt nun nicht besonders berücksichtigen. Oder den findet man da nicht. Aber der andere Aspekt ist, lässt man Natur zumindest über einen längeren Zeitraum sich frei entwickeln. Und das ist der zweite wichtige Aspekt, den man durchaus in der Stadt auch hat und noch stärker fördern kann und sollte, wie ich finde.
Da können wir, wollen wir am Schluss dann nochmal drüber reden, was wir machen müssen, können, sollten, um das zu erhalten. Kulturlandschaften, kann man die, ja, wie soll ich das sagen, haben die eine Bedeutung für diesen? Also dieser Begriff Wildnis wird mir wahrscheinlich heute oft über die Lippen kommen, wenn mir nichts Besseres einfällt. Vielleicht können Sie mir da auf die Sprünge helfen. Aber haben Kulturlandschaften eine Bedeutung für Wildnisentwicklung?
Ja, naja, man kann sich jetzt vorstellen, Kulturlandschaften, die könnten sich in Wildnis verwandeln, in neue Wildnis, wenn man die nun eben einen gewissen Zeitraum sich frei entwickeln lässt, zum Beispiel.
Hm. Ja. Ja. Da werden wir nachher nochmal, ich denke, da schon mal einen Begriff mit reinbringen, beim Hauptfriedhof als einer dieser Wildnisräume könnte ja wahrscheinlich auch so als Kulturlandschaft, unter dem Begriff Kulturlandschaft. Ja. Robert, wie ist denn das bei dir als Naturfotograf? Suchst du dir deine Objekte nach Wildnis aus oder nach Natur? Oder wann sagst du, oder klickst du einfach drauf los und dann suchst du dir die Bilder aus, die deinem Geschmack entsprechen? Wie läuft das?
Ja, also als Fotograf ist es selten so, dass ich einfach drauf losknipse, sondern mir schon um jedes Bild Gedanken mache und das für mich inszeniere oder mir Positionen suche. Was ich aber ganz klar sagen kann, in den letzten Jahren, in der ich vermehrt Natur- und Landschaftsfotografie betrieben habe, ist es schon so, dass ich aber gespürt habe, dass mir vom Menschen veränderte Naturräume gar nicht mehr zusagen und mir keine, als Fotograf auch keine Befriedigung mehr geben. Also ich meide die regelrecht. Das ist mir das erste Mal aufgefallen bei hochkultivierten Wäldern, die sich auszeichnen durch breite Wege, durch breite Straßen, durch einfach eine extreme Aufgeräumtheit, die offensichtlich vom Menschen gemacht ist. Und ich gespürt habe, wie sehr ich es genieße, wenn ich in Urwälder gehen kann, wie zum Beispiel in Reinhardswald bei Kassel oder auch hier im Mönchbruch in Rüsselsheim. Das sind naturnahe Wälder und es ist für mich ein ganz anderes Sinneserleben und Erleben als Fotograf, wenn ich durch so einen Wald streife, der wild ist, der eine gewisse Ursprünglichkeit hat. Und dort habe ich den Eindruck, entwickle ich auch schönere Bilder. Es entstehen schönere Bilder, als wenn ich durch einen Wald gehe, der furchtbar aufgeräumt ist und mir das Fotografieren nahezu verleitet.
Erwischst du auch ab und an mal Wildtiere? Weil ich meine, Wildpflanzen zu erwischen ist wahrscheinlich nicht so schwer. Die rennen nicht weg vor dir. Gehen wir von aus. Aber Wildtiere, sofern es das überhaupt gibt bei uns. Ich meine, das ist die Frage, was ist ein Wildtier? Aber das wäre jetzt ein bisschen zu weit.
Also da ich gerne viel laufe, wenn ich fotografiere, viel unterwegs bin, ich durchwandere normalerweise die Gegenden, bin ich überhaupt nicht der typische Wildtierfotograf. Gelegentlich kommen mir Tiere vor die Kamera, dann habe ich meistens gerade nicht das richtige Tele auf der Linse, dann habe ich es noch im Rucksack und ich bin aber nicht der Typ, der sich stundenlang irgendwo hinsetzt und darauf wartet, bis das Vögelchen kommt. Manchmal mache ich das, aber diese Tiere, die erlebe ich auch nicht nur in der Wildnis, die erlebe ich auch im Park zum Beispiel. Aber ich bin eher der Landschafts- und ja, also im Wald fotografiere ich sehr gerne.
Also mehr das Gesamtbild in den Detail?
Ja, auch durchaus Details. Also ich bin, es gibt zum Beispiel so eine Serie von mir, Skulpturen der Natur, wo ich auch schon Ausstellungen drüber gemacht habe, wo ich wirklich aus dem Wald rausgelöst alte Bäume, alte Wurzeln, alte Rinden etc. mit viel Leben drin, auch okay. mit Moos, mit Pilzen etc. fotografiere. Also ich gehe da schon auch ins Detail. Aber die Tiere sind es jetzt ausgesprochen bei mir nicht.
Okay. Herr Zilska, gibt es ein Wildnis in Rheinkultur noch? Also ich meine, es ist unabhängig von in Frankfurt oder in unserer Region, sondern so grundsätzlich mal.
Ja, das hat ja einen großen theoretischen Überbau. Wildnis wird im Naturschutz auch sehr intensiv diskutiert. Auch die Frage, wie kann überhaupt Naturschutz in Zukunft aussehen? Und natürlich gibt es, würde ich sagen, Wildnis. Also denken Sie nur zum Beispiel an Christoph Schenk, der gerade den Umweltpreis gewonnen hat und die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, die gerade, glaube ich, sagen zu können, so als Ziel haben, wirklich große, noch weitestgehend ungestörte Flächen, Wildnisflächen, die es noch gibt, zu schützen. Also die sind noch sehr naturnah und unbeeinflusst. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, der Mensch, wir reden ja auch vom Anthropozän, der Mensch prägt also unseren Globus. Gibt es überhaupt keine Stelle, die der Mensch nicht mehr beeinflusst? Denn natürlich ist der erhöhte CO2-Gehalt und der Stickstoffeintrag aus der Luft zum Beispiel, das sind Dinge, die sind überall. Ja, die Temperaturerhöhung, also es sind alles Dinge, wo wir ja eine zentrale Rolle spielen für die Veränderung. Also das kann man so und so sehen, aber ich glaube, wenn man jetzt auf den Artenbestand und diese Ökosysteme schaut, dann glaube ich schon, gibt es in den weitestgehend unzugänglichen Gegenden der Erde schon noch Wildnis in diesem Sinne von Unberührtheit und ganz starker Naturnähe.
Also da, wo noch kein Mensch seinen Fuß hingesetzt hat, keinen Fußdruck hinterlassen hat.
Ja, oder vielleicht Menschen, die wenig ökologische Fußabdrücke erzeugen. Auch das wird ja immer diskutiert. Da gibt es ja riesige Unterschiede zwischen Völkern, die sehr im Einklang leben mit der Natur, Jäger und Sammlern und eben unserer Lebensweise. Aber wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, das, was eben gesagt wurde zu den Fotografieren, Objekte suchen oder Motive suchen, in den Kellerwald fahren. Also offensichtlich ist da etwas, was eine besondere ästhetische und Naturerfahrung ist. Und die findet man, ja, natürlich in Hessen, die findet man in Teilen vom Stadtwald, wenn man weiß, wo. Die findet man in den hessischen Naturwaldreservaten und die findet man dann noch viel mehr in den Wildnisgebieten. Aber wir haben 77% der Menschen in Deutschland, die in Städten leben. Und wir haben die Entwicklung, dass sich Menschen immer mehr der Natur entfremden. Und deswegen ist dieses Thema Wildnis in der Stadt auch so wichtig und aktuell. Wie kann man diese kulturelle Ökosystemleistung, so nennt man das, was Natur bietet, eben diese Erfahrung von Wildnis, von sich frei entwickelnder Natur, tatsächlich den Menschen, auch gerade den jungen Menschen vermitteln? Denn eben mal in den Kellerwald oder sogar in einen etwas abgelegeneren Teil des Stadtwalds kommen viele nicht oder nur ganz selten.
Robert.
Also im Kellerwald. Kontra. Im Kellerwald war ich natürlich auch schon so viele Stunden und viele Male. Und er ist wirklich schön. Bei der Reinhardswald toppt es noch etwas. Aber ja, der Kellerwald ist spannend. Zum Thema Wildnis habe ich mir gerade so gedacht, es ist auch, glaube ich, aber eine Frage des Betrachtungszeitraums. Also vor wenigen 100 Jahren gab es in Deutschland keine Kiefern. Die wurden von Menschen irgendwann mal hier eingetragen. Ja. Und trotzdem gibt es natürlich heute Kiefernwälder, die über eine bestimmte Wildheit verfügen, zumindest für mich als Fotograf im ästhetischen Sinne. Und ich sag mal, für mich als Fotograf ist einfach die Frage, optisch ist es wild, ist es irgendwie vielleicht auch ein bisschen chaotisch gewachsen. Bitte?
Urwüchsig,
ja. Herrscht da vielleicht eine gewisse Anarchie, ja, in dem Bereich, in dem ich bin. Und das muss vielleicht nicht unbedingt etwas sein, wo noch nie ein Mensch den Fuß reingesetzt hat. Und im ökologischen Sinne, im wissenschaftlichen, kann das natürlich ganz anders sein. Das ist klar. Aber für mich als Fotograf ist erstmal wichtig, es ist jetzt nicht völlig auch entfremdet, aufgeräumt. Es ist nicht sterilisiert von Menschenhand, wenn ich in den Wald gehe, sondern da herrscht noch Leben und vielleicht auch ein gewisses mit dem chaotischen Prinzip. Also das wäre für mich auch Wildnis.
Herr Zizka, ja, bitte.
Ja, auch da gibt es vielleicht ein schönes Beispiel, das das verdeutlicht. Viele kennen ja zum Beispiel den alten Flugplatz Bonhamés. Ja? Also, und viele Ältere kennen ihn noch als Hubschrauberlandeplatz der amerikanischen Armee. Also eine extrem vom Menschen überformte Fläche mit riesigen asphaltierten und betonierten Flächen. Und als die Amerikaner abgezogen sind, hat sich das Umweltamt überlegt, was macht man damit? Und mit verschiedenen Hintergründen hat man gesagt, also man schreddert einen großen Teil dieser Betonflächen in unterschiedlichen Korngrößen und lässt dann völlig freie Entwicklung zu. Das ist jetzt schon 2 Jahrzehnte her, fast 3. Ich glaube, 3 Jahrzehnte. Und wenn man heute hingeht, dann wird man, glaube ich, das intuitiv sagen, hier ist Wildnis. Also man muss dann hat man eine neue Wildnis. Das ist nämlich ein Wald aus Pioniergehölzen, durchaus 7 bis 10 Meter hoch, entstanden auf ursprünglichen nackten Schotterflächen.
Ja. Also Pionier sind die vorbrechen als erste.
Die zuerst kommen, ja. Also es sind typischerweise Birken, Weiden, Pappeln, solche Sachen. Also da hat man einen ganz starken Eindruck von Wildnis, eben von neuer Wildnis. Und das kann man da erfahren. Ich glaube, das ist durchaus eine wichtige Erfahrung zum Beispiel an dieser Stelle. Also auch eine wichtige Funktion von diesem alten Flugplatz, von dem naturnahen Bereich.
Weshalb ist Wildnis notwendig?
Ja, eben als
eine banale Frage vielleicht, aber
ja, also kann man jetzt Naturschützer werden verschiedene Sachen sagen. Einmal, um viele Arten zu erhalten, eben tatsächlich jetzt in möglichst wenig gestörten Standorten vorkommen und nicht überleben in der Nähe des Menschen. Das ist eine Sache für diese Erhaltung unberührter Wildnisgebiete. Wildnis in der Stadt, glaube ich, hat mehrere Gründe. Einmal diese kulturelle Dienstleistung, Ästhetik, Erfahrung einer Qualität von Natur, die uns sonst nicht erfahrbar ist ohne weiteres im städtischen Raum. Zum anderen sind aber auch so Dinge, die dann auch noch dazukommen. Man spricht von verschiedenen Ökosystemleistungen und neben den kulturellen gibt es noch regulierende, unterstützende und versorgende. Und die Regulierenden spielen eine Rolle, die auch immer mehr thematisiert werden. Abkühlung zum Beispiel im Sommer. Das wissen wir zum Beispiel bei Straßenbäumen. Diese Ökosystemleistungen sind mehr oder weniger die Regulierenden mit Biomasse verbunden. Also wenn wir zum Beispiel in einem Bereich statt eines Scherrasens ein kleines Wäldchen pflanzen, dann haben wir wesentlich mehr regulierende Ökosystemleistung auf dieser Fläche durch die größere Biomasse, bessere Filterung des Staubs aus der Luft und solche Sachen. Also es kommen durchaus noch weitere Effekte dazu.
Ich meine, das mit dem Staub ist gerade ein ad hoc. Gestern, vorgestern wurden ja die Zahlen veröffentlicht, wie viele Leute vorzeitig sterben aufgrund von der Feinstaubbelastung. Spielt in Städten natürlich eine ganz gewichtige Rolle. Robert, so kurz, also jetzt zum Schluss von dem ersten Gesprächsblock mal. Können wir mit Wildnis in unserer hochzivilisierten, kultivierten Welt überhaupt noch umgehen, mit leben?
Ja, ob wir es können, weiß ich nicht, aber ich finde, wir sollten. Nein, wir, okay. Würd mich weg von dem Müssen-Begriff wegbewegen. Ich finde Wildnis, das gerade so als Gedanken noch aufgeschrieben, während der Ziska gesprochen hat, Wildnis macht mir immer auch deutlich, dass es zum Beispiel ohne völlige Überregulierung funktioniert. Also ich komme ursprünglich aus dem Projektmanagement. Ich habe 20 Jahre lang in Projekten gearbeitet und bin es eigentlich gewohnt, vom Berufswegen sehr strukturiert zu arbeiten. Und das ist einerseits gut, weil man damit gezielt Dinge erreichen kann. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, wie das Menschen und ganze Organisationen, Unternehmen furchtbar unter Druck setzt und jeder nur noch dieser Struktur und diesen Zielen hinterherläuft. Und wenn man mal 2 Stunden durch den Reinhardswald, Kellerwald oder durch andere Natursysteme spaziert, dann kann man entdecken, dass dort auch viel entsteht und geschieht, aber ohne dass irgendjemand diesen Wahn, diesen Steuerungswahn sozusagen hinterherläuft. Ja?
Und also Wildnis hat ja vielleicht auch manchmal was mit Chaos zu tun. Ungeordnetheit.
Ja, ich glaube, es ist was. Ich glaube, es ist das Thema der Vorhersagbarkeit, der vermeintlichen Vorhersagbarkeit. Und was ich lernen konnte, indem ich mich mit der Wildnis beschäftigt habe, ist, dass es auch oftmals ohne diese Übersteuerung geht. Und ich bin, weiß Gott, wer mich kennt, kein Mensch, der viele Dinge dem reinen Zufall überlässt. Aber es lehrt mich, dass es auch anders funktioniert. Und das können wir vielleicht von der Wildnis lernen, egal ob sie in der Stadt entsteht oder ob sie auf dem Land entsteht.
Okay, vielen Dank mal euch bis hierher. Ich mache jetzt etwas Musik. Dieser Tage läuft ja dieser Leonard Cohen-Dokumentationsfilm. Ja, mir dachte, ich spiele doch mal was zum Leonard Cohen. Hier ist Stories of the Streets. Ja, ihr seid immer noch bei Radio X, Umweltmagazin, Greenpeace Frankfurt. Wildnis im urbanen Raum, gibt es das überhaupt? Und wenn ja, wo ist der Titel unserer heutigen Sendung? Wir haben jetzt mal so ein bisschen allgemein über Wildnis gesprochen. Anlass ist das Buch, das in der Reihe Senckenberg Buch erschienen ist, der Band Wildnis in Frankfurt. Mit Herrn Professor Zitzka und dem Robert, ich vergesse immer deinen Nachnamen, Robert, hilf mir.
Flachenegger. Ganz einfach.
Ich kenne es von deiner Mailadresse, das würde mir leichter fallen, Flatfield.
Auch das geht, sogar ein eingetragener Künstlername, insofern fühle ich frei.
Okay, alles klar. Jetzt wollen wir mal ein bisschen näher auf diese Wildnisräume eingehen. Herr Zitzka, Sie haben in dem unterschiedlichste Wildnisräume untersucht und erforscht. Welche Besonderheiten weisen denn diese Räume auf, diese Gebiete?
Ja, also wenn man nochmal bei der Stadt bleibt, wir haben über Wildnisräume geredet, eben kurz zum Beispiel, wo sich junge Wälder entwickeln. Aber vielleicht interessant ist ein Bereich, der in jeder wahrgenommen hat, wo auch in Frankfurt viel passiert, auch in anderen Städten, wo es auch Informationstafeln gibt, eben freie Entwicklung in Blühstreifen, Straßenrändern und Mittelstreifen von Straßen, wo man, glaube ich, an vielen Stellen eine Veränderung wahrnehmen kann. Und das ist zum Beispiel was, wo Sie auch im Zusammenhang mit Aktivitäten zum Schutz der Wildbienen und solchen Dingen eben schon einiges entwickelt hat und tatsächlich auch Wildnis, eben freie Entwicklung, in dem Fall von Grünflächen, positiv besetzt ist und sich zunehmend durchsetzt. Da gibt es auch andere Hintergründe, dass man bei der Pflege eventuell auch Geld sparen kann. Das ist ja durchaus ein nicht zu vernachlässigendes Problem. Es gibt aber immer noch viele Bereiche, wo man überhaupt den Blick für entwickeln muss. Also Pflasterritzen. Hört sich jetzt nicht sehr spektakulär an, aber wenn man mal überlegt, wie viele Flächen wir in einer Großstadt haben, die gepflastert sind, dann nochmal überlegt, wie unterschiedlich die Pflasterungen seien, mit kaum Ritzen, in denen praktisch nichts wächst, oder großen Ritzen, in denen dann tatsächlich eine durchaus reiche Flora wächst. Eine Diplomantin Franziska Walter hat das mal untersucht, ein Transekt in Frankfurt, und es ist dann erstaunlich, dass man eben mehrere hunderte von Pflanzenarten in dem Bereich findet und dass man da zum Beispiel nicht nur für die Pflanzen selbst, sondern da gibt es ja dann auch Tiere, Bodenorganismen, die da leben können, wirklich was für die Diversität tun kann. Wenn man sozusagen sich etwas locker macht im Hinblick auf die Vielfalt, die man zum Beispiel auf gepflasterten Wegen, Gehwegen, an den Rändern zulässt. Also das ist durchaus ein wichtiger Bereich, also durchaus auch die Empfehlung, dass man bei der Pflasterung da stärker darauf achten sollte, dass man tatsächlich der Natur mehr Raum gibt und würde eigentlich die Nutzung der Wege und Plätze in keiner Weise schmälern.
Ja, ich meine, das sind dann die Wildnisräume, die wir sehen, aber wahrscheinlich öfter übersehen als solche. Ja. Da gehören wahrscheinlich auch die Baumscheiben dazu. Jetzt erklären Sie kurz, was Baumscheiben sind, weil ich wusste lange auch nicht, was
das ist. Ja, hört sich komisch an. Das ist die unversiegelte Fläche am Fuß eines Straßenbaums. Das kennen wir alle, da wächst manchmal sowas. Leider kennen wir das oft auch als Hundeklo oder als kleiner Müllplatz. leider. Diese Baumscheiben, die sind ein wichtiges Thema, weil sie auch für die Überlebensfähigkeit der Stadtbäume eine wichtige Rolle spielen. Das wissen ja vielleicht viele Stadtbäume, total wichtig, Stadtklima, auch für die Luft. Aber wir haben eben große Probleme in der Stadt, dass die überleben, die Bäume. Und die Baumscheiben, da gibt es Untersuchungen, die sollten idealerweise 6 bis 9 Quadratmeter groß sein und offen. Also nicht zu betoniert, nicht zu geparkt und solche Dinge. Tatsächlich sind sie im Durchschnitt 2,6, glaube ich, Quadratmeter groß. Ja, das ist also eine Sache, wo wir unheimlich viel tun können für die Straßenbäume, aber auch die Natur, wenn wir uns da zu größeren Baumscheiben durchringen könnten.
Artenvielfalt.
Mhm. Auch da gibt es Untersuchungen, dass zum Beispiel auf Baumscheiben in manchen Städten bis zu 40 Pflanzenarten wachsen können. Mhm. Das sind jetzt keine, zum Beispiel, keine seltenen oder bedrohten Arten, aber wir können richtig vielfältiges Biotop haben auf diesen Baumscheiben, das auch Ökosystemleistung erbringt, das auch für eine Vielfalt von Tier- und verschiedenen Bodenorganismen Lebensraum sein kann, wenn wir das nur zulassen würden. Das bedeutet, kein Müll, kein Hundeklo, kein Zuparken. Also es bedeutet eine gewisse Einschränkung. Aber wir würden, wenn wir überlegen, wie viele Tausende von Baumscheiben wir in der Stadt haben, richtige kleine
Wildnisräume.
Wildnisräume, man nennt die auch Wildniselemente, so wären sie in der Botanik bezeichnet. Das hatten Botaniker aus Berlin so geprägt, Ingo Kovarik. Und das finde ich ist ein sehr guter Begriff. Und die können wir haben und die sind überhaupt noch nicht entwickelt bei uns. Man sieht es manchmal, sticht einem ins Auge, manchmal hat sich jemand für so eine Baumscheibe, wie soll ich sagen, verantwortlich gefühlt. Dann wächst vielleicht was ganz Buntes da, aber man sieht sofort, da wird tatsächlich irgendwie Vielfalt zugelassen, auch ein gewisser Schutz. Und man muss auch gar nicht viel machen. Also das, was natürlicherweise da wächst, sind durchaus viele Arten und es wäre ein großer Gewinn, wenn wir uns da gedanklich und mehr darauf einstellen würden. Ich sehe eigentlich keinen Nachteil für irgendjemanden, nur Vorteile. Und wenn wir diese nachhaltige Nutzung auch mehr verinnerlichen würden, das gilt eigentlich für die ganze Natur. Also Stichwort Vermüllung ist natürlich ein großes Problem.
Robert?
Beim Thema Blühstreifen, so ein Gedanke, den ich eben hatte, ich freue mich natürlich auch über jeden, den ich sehe und ich freue mich auch über jedes Bienenhotel, was ich irgendwo aufgestellt sehe. Ich glaube, man muss etwas aufpassen, dass man die Symbolkraft, diese Elemente haben, nicht, wie soll ich sagen, ihrem ökologischen Nutzen überstellt. Will heißen, manchmal ist das, glaube ich, so ein bisschen, oder erinnere mich das manchmal ein bisschen an Greenwashing, was Städte, Gemeinden da betreiben. Man stellt irgendwo an einem Wanderweg ein Bienenhotel auf und glaubt dann, die Umwelt geschützt zu haben oder Wildnis geschützt zu haben. Und wie der Herr Ziska schon sagt, wenn man alle Flächen zusammennimmt, die man aber wild kultivieren könnte, die man der Wildnis überlassen könnte und der Artenvielfalt überlassen könnte, dann wird auf der anderen Seite viel mehr zerstört, als diese Blühstreifen womöglich gut machen. Und deswegen wäre für mich sagen, diese Blühstreifen als Symbol, als Aufmerksamkeitssymbol zu betrachten, sagen, schau mal, wie toll, wie vielfältig das sein kann, wenn wir andere Flächen der Natur belassen, finde ich ganz hervorragend. Aber im Grunde müsste neben jedem so einem Blühstreifen ein Schild stehen, und so, bitte mach das bei dir zu Hause im Garten auch und pflaster nicht deinen Garten zu. Also als Erinnerungsmonument.
Es gibt ja zwei verschiedene, wie soll ich sagen, Deformationen. Einmal die mit dem Steingarten und die mit dem eher englisch gepflegten Wembley-Stadion-Rasen. Jetzt wollte ich mal ein bisschen konkreteres Beispiel angehen. Ich hatte es am Anfang gesagt, die Unterscheidung zwischen alter und neuer Wildnis. Der Biegwald, der Bockenheim an der Grenze zu Rödelheim liegt. Fläche hat er etwa 19,4 Hektar, habe ich jetzt aus Ihrem Buch gelernt. Der gilt ja, oder den beschreiben Sie jetzt als Beispiel für eine alte Wildnis. Was zeichnet den eigentlich dann aus als alte Wildnis? Ist es eine uneingeschränkte alte Wildnis?
Ja, also den Begriff, glaube ich, kann man schwer definieren, uneingeschränkt. Aber alte Wildnis trifft dazu. Und wen Natur interessiert, der könnte da eigentlich zwei sehr schöne Exkursionen durchführen. Einmal in den alten Flugplatz Bonamés und sich da diesen neuen Urban Forest, also städtischen oder urbanen Wald anschauen, der da entstanden ist. Und dann in den Biegwald gehen und da einen Ancient Forest, natürlich überformt, der ist ja in der Stadt, sich anschauen. Was charakterisiert den? Die Nidda ist ganz in der Nähe, wer die Gegend kennt, sehr schön. Es gibt den Brentano und den Solmspark, also es ist eigentlich ein ganz toller Bereich, ganz innenstadtnah. Und dieser Biegwald ist ein Relikt der alten Auwälder, die es entlang der Nidda gab. Auwälder sind insgesamt sehr bedroht, die sind weitgehend verschwunden. Es ist jetzt auch so, dass die Nidda natürlich kanalisiert ist. Es gibt jetzt keine regelmäßigen Überschwemmungen da. Das würde wohl auch allen Anwohnern schlecht bekommen. Aber wenn man da reingeht, dann sieht man eben, man hat zum Beispiel alte Eichen, die 300 Jahre und älter vom Durchmesser her geschätzt sind. Also man hat, und zwar recht viele, die Biologie geht da sozusagen auch nach Indikatorarten, auf Englisch Ancient Forest Indicator Species. Also man kennt Arten, die man als Indikatoren für alte Wälder sieht. Das sind zum Beispiel sehr alte Eichen oder das sind zum Beispiel streng geschützte Arten wie der Heldbock, ein großer Käfer, der eben diese sehr alten Bäume braucht, um überhaupt zu leben. Und dann gibt es aber auch andere Arten, durchaus im Unterwuchs sind die da häufig, Corydalis, also Lärchensporn und auch zum Beispiel alte Flatterulmen und weitere Arten. Also an denen, die zeigen das auch deutlich an, hier haben wir ein altes Waldrelikt.
Gibt es auch alte Faunaarten? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Ja, doch, also die wären natürlich nicht so alt wie die Eichen. Also es gibt nicht die Individuen, die so alt sind, aber eben die Arten, die bestimmte Elemente der alten Wälder brauchen, wie eben den genannten Heldbock. Ja? Also es gibt dann, und da gehören zum Beispiel auch andere Käfer noch dazu, also es gibt auch bei der Fauna Arten, die alte Wälder anzeigen. Also
der Heldbock ist ja, kann man fast jetzt als Wappentier für Frankfurt nehmen, nördlichster Verbreitungsgrad, habe ich jetzt auch gelernt.
Verbreitungsgrad, also er ist, es gibt ihn schon in der ganzen Reihe von Wäldern, also zum Beispiel im Biegwald, auch, ich weiß gar nicht, wie der Wald heißt, der an Offenbach direkt angrenzt.
Schwächenheimer?
Nein. Nee. Also das ist an der A 661 ein Stück noch jenseits im Kaiserlei-Bereich. Und so noch im Nidwald, also in einer ganzen Reihe von Wäldern, da wird auch gerade im Rahmen von der Examensarbeit, ich glaube von der Uni Geisenheim, eine Untersuchung über Verbreitung vom Heldbock durchgeführt. Also er kommt in durchaus einer ganzen Reihe von Wäldern auch im Frankfurter Stadtgebiet vor.
Mhm. Robert, ich bringe dich jetzt ins Spiel und jetzt kommen wir mal auf das, was in mir oder was in dem Buch ja als neue Wildnis bezeichnet wird. Aufs erste Hören wirkt es wahrscheinlich sonderbar, aber wenn man genauer hinguckt, ist es vielleicht doch gar nicht so abwegig. Da werden zwei Projekte oder Gebiete vorgestellt, das ist einmal der Hauptfriedhof und der totale Kontrast des Frankfurter Kreuz. Kannst du dir vorstellen, dass es am Frankfurter Kreuz Wildnis gibt? Also mich hat es schon erstaunt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also ich kann es mir vorstellen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich natürlich als Landschaftsfotograf mit immer sehr offenen Augen durch die Gegend gehe und viele Dinge sehe, auch mit einem gewissen geschulten Blick, die andere nicht sehen. Aber ich erkenne auch zum Beispiel an Autobahnen allgemein der Wildnis zwischen den Streifen oder an den Seitenrändern, auch an Straßen etc., wo ich ja manchmal schon denke, interessant, was da bestimmt alles los ist, ja, ohne dass ich jetzt auf der Autobahn anhalten kann und das fotografieren kann, weil ich da gerade unterwegs bin. Also um deine Frage zu beantworten, ja, vorstellen kann ich mir das schon. Ich glaube, das ist natürlich wir sagen natürlich nicht unbedingt das ist, was wir uns als Fotograf, was ich mir als Fotograf, ja, als Wind wünsche. Ja, wenn ich es mit dem Reinhardswald im Kellerwald vergleiche, dann bin ich natürlich weit weg davor, mich am Frankfurter Kreuz so wohl zu fühlen wie im Reinhardswald.
Ja, ich meine, das ist die andere Sache. Ich meine, ich habe das jetzt viel aus dem Buch gelernt. Die Fläche umfasst rund, wenn ich es richtig im Kopf habe, 31 Hektar. Also man kann sich das wahrscheinlich schon ausmalen. Ich meine, ich fahre jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr Auto, aber wenn ich mal an Raststätten war, nicht an Raststätten, sondern an diesen Parkplätzen ohne Gastronomie und alles, und hinter diesen Zäunen habe ich immer gedacht, was sich da wohl so abspielt, Herr Zizka, worin besteht denn die Gemeinsamkeit zwischen dem Hauptfriedhof, der ja ein ganz anderer Lebensraum ist, und diesem Lärm, Schmutz, was auch immer, um Tosten Frankfurter Kreuz? Da gibt's da Gemeinsamkeiten.
Ja, also ich gebe zu, es würde einem auch nicht sofort so einfallen, aber für uns war der Grund, dass es zwei wichtige Naturräume, wenn man so will, sind im Frankfurter Stadtgebiet, die wir genauer untersucht haben und in denen eigentlich zur Überraschung jetzt gerade in neuerer Zeit, also mehr ungestörte Entwicklung stattfindet. Hauptfriedhof oder Frankfurter Kreuz, das eigentlich überhaupt nicht gesehen wird als Lebensraum oder Naturraum und wo man tatsächlich freie, ungestörte Entwicklung in gewisser Hinsicht hat. Also natürlich kann man sich kaum als Mensch einen lebensfeindlicheren Lebensraum vorstellen, als da unmittelbar am Straßenrand am Frankfurter Kreuz zu stehen. Und natürlich sind diese Lebensräume da auf der einen Seite auch durch Lärm und Abgase ganz stark vom Menschen beeinflusst. Es gibt aber Organismen, die das relativ gut wegstecken. Und auf der anderen Seite ist aber praktisch keine sonstige menschliche Störung da. Ja, es wären vielleicht aus
Sicherheit... Gibt es da ein Betretungsverbot?
Ja, okay. Also das ist, da kommt man ja auch gar nicht hin. Also der Aufwand, um die Untersuchung da zu machen, da musste ein Fahrzeug extra mit Warndingen versehen werden. Solchen. Also man kommt da ja eigentlich gar nicht drauf oder kann das auch nicht. Also es wäre hochgradig gefährlich. Üblicherweise weiß man auch nicht, wie man zum Beispiel auf das Innere eines solchen Ohrs an dem Frankfurter Kreuz käme. Aber was man eben vorstellt, da läuft keiner rum. Da ist keine Störung, die wir sonst in der Stadt oft
haben. Keine dauerhafte Störung, weil ich meine, der Raum wird ja auch, sage ich jetzt mal, gepflegt, betreut, wie man immer das nennen mag.
Ja,
Robert, du kommst gleich dran, eine Sekunde.
Ja, das stimmt, im eingeschränkten Sinne auch sehr unterschiedlich auf den Flächen. Zum Teil wird, um sich zu erhalten, werden eben größere Gehölze entfernt, aber ist keine Düngung. Also was wir da zum Beispiel haben, sind so saure Sandmagerrasen. Das sind eigentlich bedrohte und auch geschützte Lebensräume, die sich da recht gut großflächig entwickeln. Ja, die Pflanzen werden auch nicht sehr hoch. Also das ist tatsächlich ein Raum, wo man auch darauf achten muss, wie können wir da die seltenen Lebensräume, die sich da entwickeln können, wie können wir was tun, dass sie sich auch wirklich optimal entwickeln? Und dazu gehören dann auch zum Beispiel Tiere wie viele Käferarten, die da vorkommen, die finden wir dann da. Denen macht der Lärm offensichtlich nichts aus.
Ich frage Sie gleich noch zu den Vögeln und Gesang, vielleicht können Sie da was sagen. Robert, wolltest...
Ja, du hast gesehen, dass ich fast mit den Hufen scharre.
Ja, ich wollte dich gerade...
beim Stichwort Organismen, die den Lärm gut abhaben können, ich gehöre nicht dazu. Also ich gehöre zu den Organismen, die sehr lärmempfindlich sind. Und wenn ich eine Sache mit Wildnis zum Beispiel verbinde, dann ist das Ruhe. Und die habe ich zum Beispiel auch in manchen Gebieten des Frankfurter Stadtwalds, am Flughafen beispielsweise, an den Wäldern, dort habe ich das nicht. Wenn man sich dort in so einem Wald aufhält, kann es vielleicht sein, oder auch im Mönchbuch übrigens, dass das zwar die umgebende Natur optisch schön und wild und wildwüchsig ist, aber man hat immer einen gewissen Lärm. Und das finde ich so spannend, wenn man dann mal in einen Wald kommt oder in ein Naturgebiet kommt, was weg von diesem Lärm ist, spüre ich zumindest für mich, wie schön das ist, wie toll es anfühlt. Und das vergisst man gelegentlich, wenn man permanent in so einer Stadt wie Frankfurt unterwegs ist und sich an den Lärm gewöhnt hat. Also ich finde es toll, dass es Tiere und Lebewesen gibt, die damit gut abkönnen, ja, die das gut abkönnen. Für mich ist ein Bestandteil von guter Wildnis, ist, dass ich auch mal wirklich Ruhe habe und vielleicht außer den Vögeln und dem Rascheln im Unterholz sonst nichts mehr höre.
Ja, das ist wohl der große Störfaktor, der Mensch anwesend als Lebewesen und das andere weniger. Jetzt kurz zu diesen Vögelgeschichten. Ich habe mal vor einiger Zeit gelesen, dass es Untersuchungen und Studien gibt, dass Vögel in einem lärmumtosten, sage ich jetzt mal, Lebensraum ihren Gesang verändern. Können Sie da was dazu sagen?
Da kann ich nur eingeschränkt was zu sagen. Ich bin Botaniker, aber ich glaube, die singen zum Beispiel lauter. Genau. Das ist auch nachgewiesen. Also da gibt es Reaktionen drauf. Beispiel Frankfurter Kreuz, die Zahlen könnte ich jetzt nachgucken. Aber da gibt es auch Arten, die empfindlicher auf Lärm, auch innerhalb der Gruppe der Vögel, die empfindlicher auf Lärm reagieren als andere. Also das ist zum Beispiel für Vögel sicher eine Einschränkung, ja. Und natürlich Lärm, aber da kommen wir noch mal zu dem Bildnisbegriff. Ja. Wenn wir aber jetzt auf die Natur schauen, zum Beispiel auch auf die Artenvielfalt, und sagen, eine Qualität, eine ganz zentrale, ist die freie Entwicklung der Natur. Und das als wenn dann muss ich sagen, das kann ich natürlich haben mit und ohne Lärm. Ja, natürlich ist es ohne Lärm besser. Und es ist ja schon schlimm, dass eigentlich die ganzen Umweltbelastungen in den letzten Jahrzehnten besser geworden sind, wenn wir an Gewässer denken. Nur der Lärm, da geht es überhaupt nicht voran. Ja? Und das ist schon eine große Einschränkung in Städten. Aber also die kulturelle Dienstleistung der Natur, auch von Wildnis, die wird natürlich geschmälert, wenn ich Lärm habe. Weiß jeder. Ich brauche ja nur mal durch den Stadtwald zu gehen, in der Einflugschneise liegt, durch den Bereich. Und dann ist es eklatant, dass der Genuss oder der Gewinn oder die Leistung, die ich da aus der Natur kriege, eben geschmälert, stark reduziert sind.
Robert, ich gebe euch beiden jetzt gleich mal mit auf den Weg. Mir ist es einfach wie teuflisch, wie in jeder Sendung. Die Zeit, die rennt und rennt und rennt. Ich wollte schon noch ganz kurz über den Hauptfriedhof sprechen, weil das ja eigentlich genau, was diesen Aspekt anbelangt, Lärm, das totale Kontrastprogramm ist. Einmal, kennst du, Robert, die Situation Hauptfriedhof und für Sie wahrscheinlich sowieso, Sie waren ja da wahrscheinlich auch bei diesen Untersuchungen oder haben das mitgeleitet. Ja, jetzt.
Ja, ich wollte nur gerade einen Gedanken loswerden, als Herr Ziska das mit dem Lärm und so, mit der Lärmreduzierung oder nicht vorhandenen Lärmreduzierung gesagt hat. Seit Jahren werden zum Beispiel die Autos immer leiser. Ich habe meine Jugend zurückdenke, wie laut da ein Auto oder ein Bus war, ein Stadtbus war, der ist heute kaum mehr hörbar. Und im gleichen Moment lassen wir zu, dass jeden Morgen irgendwo einer über die Straße läuft und uns mit dem Laubbläser quält. Ja, und also man muss sich manchmal bei allen, vielleicht kann auch der vorhin zitierte Blühstreifen dazu dienen, sich mal diesen Irrsinn vor Augen zu führen, dass wir einerseits die Fahrzeuge, Flugzeuge, Bahnfahrzeuge mit Flüsterbremsen etc. ausstatten und gleichzeitig zulassen, dass jeder in der Reihenhaussiedlung morgens mit dem Laubbläser durch die Gegend rennt.
Ja, das schweift jetzt eigentlich von der Wildnis ab, aber ich empfinde das auch, aber das ist ein ganz grundsätzliches Problem, das wir haben. Die Nachhaltigkeit und auch die Nutzung von Allmende, also von Gemeingut. Ja, da geht's dann meinetwegen, nutze ich eine Grünfläche in der Stadt als Hundeklo zum Beispiel, das ist ein Punkt. Aber auch, wie verschmutze ich die Umwelt der anderen, meine und die der anderen mit Lärm. Und das sind so Sachen, ich glaube, die muss man noch ein bisschen stärker thematisieren, weil diese zum Beispiel bei vielen scheint für mich auch die Unempfindlichkeit gegenüber Lärmverschmutzung zuzunehmen. Also das erstaunt mich manchmal. Aber vielleicht zum eigentlichen Thema.
Ja, ganz kurz, Entschuldigung, eben gucke immer leider auf die Uhr, muss ich machen. Noch mal ganz kurz zum Hauptfriedhof. Das ist ja eigentlich jetzt unter diesem Gesichtspunkt der ideale Lebensraum oder Entwicklungsraum für Wildnis, Naturentwicklung.
Ja, Der Hauptfriedhof sind fast 70 Hektar, der auch durch so eine Veränderung von der Begräbniskultur tatsächlich jetzt mehr wilde Flächen hat, wo also die Friedhofsverwaltung also auch Bereiche tatsächlich sich freier entwickeln lässt und dadurch auch mehr Diversität an Arten reinkommt. Und ja, Friedhöfe, gerade der Hauptfriedhof, die sind insofern einzigartig. Wir haben keine Lichtverschmutzung mitten in der Stadt. Wir haben, wenn man ein bisschen vom Rand weg ist, tatsächlich auch extreme Lärmreduzierung. Ja, wir haben auch nachts Ruhe. Also auch das ist für die Diversität wichtig von Tieren. Wir haben auch ein Verbot für Hunde. Das ist tatsächlich auch für viele Tiere, auch zum Beispiel Bodenbrüder und so, außerordentlich wichtig. Also der ist natürlich ein ganz wichtiges Kulturgut, aber er ist auch ein ganz wichtiger Naturraum in der Stadt. Und
auch Erholungsraum. Ich meine, ich habe mit Erstaunen die Zahl jetzt im Kopf behalten, 60 Kilometer Wege.
Ja.
Das ist doch eigentlich schon ziemlich viel, oder? Das ist zweimal nach Darmstadt so grob geschätzt.
Ja, wenn man hingeht, wird man auch feststellen, es ist tatsächlich vielleicht auch noch nicht so bekannt. Ja? Also ich glaube, da muss man sich vielleicht überlegen, wie man diese schonende Nutzung den Menschen in der Umgebung noch näher bringt und die noch stärker davon profitieren lässt. Also man könnte sich da auch vorstellen, dass man tatsächlich auch Natur in der Stadt zum Beispiel da jungen Menschen ganz gut nahe bringen kann. Ja, es muss natürlich auch zu der Friedhofsfunktion passen, aber das lässt sich sicher machen.
Und dass Robert, ich eine Antwort darauf habe, auf die Frage, die mir gerade durch den Kopf geht, aber womöglich kann man aus diesem Naturraum ja auch irgendwas lernen für die Stadt, dass man sagt, okay, auf dem Friedhof ist es so toll, auf dem Hauptfriedhof, und daraus eine Blaupause für andere Gegenden in der Stadt macht und sie umwidmet oder neu denkt.
Da hätte ich mir noch 1000 Fragen, habe ich mir aufgeschrieben, aber ich mache jetzt trotzdem mal Musik. Also auch wenn wir jetzt über Lärm gesprochen haben, ich meine, es gibt ab und an auch angenehmen Lärm, wobei wir das jetzt nicht als Lärm bezeichnen möchten, aber doch Unterhaltung. Ich habe hier das Bridges Kammerorchester mit Silk Road. Ja, Schlussrunde, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, oder Wildnis in urbanen Räumen. Ich hätte sogar noch über das neue Projekt oder laufende Projekt gesprochen, die Renaturierung vom Feckenheimer Mainbogen, aber das reicht uns jetzt zeitlich einfach nicht mehr. Kurz ein oder zwei Sätze von jedem. Robert, jetzt mal darfst du anfangen.
Oh, danke.
Was müssen wir machen, damit wir Wildnis erleben, erhalten und auch akzeptieren können?
Okay. Mein Lieblingsbeispiel, wenn ich durch das Sindlinger Mainufer fahre, was ich oft mit dem Fahrrad mache, und dann ärgere ich mich jedes Mal darüber, dass dort der Gartenbauer offensichtlich im Auftrag der Stadt damit beschäftigt ist, alles steril und sauber zu halten. Und für mich wäre das, was wir tun müssen, da ansetzen, sagen, wir müssen Pflegeprogramme in Städten entwickeln, wir müssen Programme entwickeln, wo wir die Wildnis nicht zerstören, sondern wo wir der Wildnis Raum lassen und in der Wildnis kleine praktische Stellen bauen, die vielleicht für den Menschen besonders vorbereitet sind.
Herr Zitzka, Sie dürfen jetzt noch einen Satz zum Buch sagen, wie es genau heißt, wo man es bekommen kann. Und dann gebe ich Ihnen das mit auf den Weg, was ich bei der Vorstellung des Buches gefragt habe. Sind wir auf einem guten Weg mit der Wildnis in Frankfurt?
Also das Buch heißt Wildnis in Frankfurt, Senckenberg Buch 87. Es haben außer Indra Starke-Otti und mir auch noch andere Autoren da Beiträge geleistet. Gibt es im Buchhandel oder bei Senckenberg kann man es auch bekommen oder im Museumsshop. Sind wir auf einem guten Weg? Allgemein nicht nur in Frankfurt. Es passiert unheimlich viel in Frankfurt. Es gibt zwei konkrete Projekte, vom Umweltamt betreut, wo größere Wildnisflächen sich frei entwickeln können. Nordpark Bonnames und Monte Chabellino, den alten Flugplatz haben wir auch schon angesprochen. Also es passiert viel. Auf der anderen Seite ist natürlich das Problem aller Großstädte. Frankfurt ist stark gewachsen. Nach meiner Meinung müssen wir eben jeden nicht versiegelten Bereich mehr wertschätzen. Und ich denke, es kann auch nicht mehr so weitergehen mit der Versiegelung der Flächen, unabhängig jetzt von Wildnis oder nicht.
Ja, herzlichen Dank euch beiden, dass ihr im Studio wart. Ich fand es eine spannende Sendung. Ich hoffe, es war auch für euch am Radio interessant. Ich möchte jetzt noch kurz einen Hinweis geben auf den Termin. Kommenden Sonntag, 27.11., gibt es den Waldspaziergang am Fechenheimer Wald, der eigentlich jeden Sonntag stattfindet. Beginn ist 14 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle Kruppstraße, schräg gegenüber ist der Bauwagen, da geht's los. Da könnt ihr einen Teil von Wildnis euch mal angucken und auch ein bisschen erklären lassen. Und jetzt mache ich noch mal etwas Musik von Leonard Cohen, und zwar Diamond in the Mind.